wenn Dinge einfach zu schön sind, um wahr zu sein, dann ist das selten ein Wunder, sondern meistens ein Fehler. Und leider ist es dann oft so, dass sich der Fehler dann eben als Overfitting oder eben auch Data Leakage herausstellt. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute spreche ich mit Mira. Hallo Mira.
Ich bin hier Data Scientist und viel in der Projektleitung tätig und auch Gesellschafterin.
Und ich bin Amit und Mitgründer von INWT und wir waren ja in dieser Konstellation schon eine Weile nicht mehr unterwegs und wir sitzen auch beide im Büro in Berlin, also heute kein Remote-Setup. Dafür ein spannendes Thema und zwar geht es um Overfitting und Data Leakage und wir wollen zuerst über Overfitting sprechen und mal klären, was ist das eigentlich, wie kommt es zustande und was kann man dagegen tun, weil es was Schlechtes ist. Und danach kommen wir dann auf das zweite Thema, nämlich Data Leakage und dann ist die Unteragenda nochmal genauso. Was ist Data Leakage eigentlich? Wie entsteht es? Und auch hier wieder die Frage, was können wir dagegen tun? Weil auch Data Leakage ist was Schlechtes. Hier ahnt man das am Begriff schon. Und dann am Ende nochmal ein bisschen Zeit für Fragen, die wir uns so stellen und natürlich ein Fazit. Ja, dann würde ich sagen, geht es direkt los in den ersten Bereich. Overfitting und das Problem ist ja, dass viele Leute eigentlich nicht wissen, was Overfitting ist und das sind dann häufig genau die Leute, die am meisten Probleme damit haben.
Bei Overfitting geht es darum, dass ein Modell sich an die Daten zu stark anpasst. Typischerweise ist hier das Vorgehen, wir haben ein Modell, das lernt auf den Daten bestimmte Zusammenhänge und soll dann auf neuen Daten Prognosen erstellen und dabei verwendet es die Zusammenhänge, die es auf den Trainingsdaten gelernt hat. Und das Problem ist aber, wenn das Modell auf diesen Trainingsdaten Zusammenhänge lernt, die da eigentlich nur zufällig drin sind, also es sieht sozusagen Zusammenhänge in dem Noise, wo überhaupt keine sind. Zum Beispiel könnten wir ein Modell haben, das an einem vielleicht eher kleinen Datensatz lernen soll, das Gehalt vorherzusagen oder zu erklären. Und dann benutzen wir beispielsweise Alter, Geschlecht und Bildungsgrad, um das Gehalt vorherzusagen und vielleicht noch ein paar andere Variablen. Und das klingt erst irgendwie auch alles plausibel, aber jetzt haben wir vielleicht zufällig in unserem Datensatz auch drin stehen, welche Filme die Leute gern schauen. Und zufällig ist es jetzt auch gerade so, dass Leute, die gern Horrorfilme schauen, in unserem Datensatz mehr verdienen als die, die Komödien schauen. Und das kommt uns jetzt irgendwie witzig vor, wenn wir uns das so anhören und dann ist irgendwie klar, das kann ja vielleicht gar nicht so sein. Aber wenn man dann sowas in den Daten findet, dann ist man ja auch immer ziemlich gut darin, eine Begründung dafür zu finden und es irgendwie doch plausibel zu finden.
Ja, oder man guckt sich halt gar nicht so genau die Zusammenhänge an, die das Modell vielleicht identifiziert hat und man merkt es gar nicht. Das ist nämlich das Tückische am Overfitting. Wenn ich eigentlich nur auf die globale Modellgüte, also den Fit gucke, dann wird der Fit ja auf jeden Fall besser durch Overfitting. Zumindest in Sample und das Problem tritt dann eben erst zutage, wenn wir dann mit dem Modell eben Out-of-Sample Predictions erstellen, also im betriebswirtschaftlichen Kontext, wenn das Modell in Produktion geht und dann funktioniert es nämlich auf einmal nicht und vorher freut man sich riesig, weil man eben glaubt, so ein tolles Modell gefunden zu haben. Das ist das Tückische daran. Und deswegen macht es also Sinn, sich damit so ein bisschen näher auseinanderzusetzen und das wollen wir jetzt mal versuchen.
Ja, es gibt auch eine ganz lustige Webseite, die verschiedene sogenannte spurious correlations zeigt, also Korrelationen, die man findet, wenn man einfach nur lang genug sucht in einem sehr, sehr großen Datensatz. Ein schönes Beispiel, wie ich finde, ist die Anzahl der Filme mit Tom Hanks, die rausgekommen sind in einem Jahr. Diese Anzahl korrelierte in der Vergangenheit mit der Anzahl der SonderschullehrerInnen in Texas. Ist uns jetzt natürlich klar, dass es nicht passen kann. Also es ist ganz witzig, da mal durchzuscrollen. Wir setzen es auch in die Shownotes. Aber es zeigt einfach, wenn man lang genug sucht, dann findet man was. Und die Kunst ist eben, dass wir unsere Modelle und unser Vorgehen so wählen, dass wir nur das finden, was wahrscheinlich halt auch wirklich da ist und nicht durch Zufall mal in dem einen Datensatz entstanden.
Ja, das Problem ist ja grundsätzlich, dass das Modell einfach nur auf die Zusammenhänge guckt und in vielen Fällen Probleme hat, natürlich zu unterscheiden, was ist ein echter Zusammenhang und was ist einfach nur eine Korrelation, aber eben keine Kausalität. Das ist was, was Stand jetzt eben immer noch Menschen ganz gut machen können. Deswegen ist es wichtig, sich mit dem Thema eben auch zu beschäftigen und auszukennen. Später ist das vielleicht auch mal was, wo dann LLMs oder so bei helfen können, aber da sind wir jetzt noch nicht ganz. Wir haben es ja schon so ein bisschen so im Vorbeigehen gestreift. Wir sollten uns nochmal auf jeden Fall zunächst angucken, wie Overfitting überhaupt zustande kommt. Das hast du ja schon gesagt, generell durch eine Überanpassung des Modells. Und da ist der Begriff der Freiheitsgrade nochmal ganz spannend, zumindest wenn man so aus der klassischen Statistik kommt. Grundsätzlich ist es so, dass jede neue Zeile in den Daten ein zusätzlicher Freiheitsgrad, also ein Informationshäppchen ist. Und jeder Parameter, den wir im Modell drin haben, den wir schätzen müssen, der kostet uns wieder einen Freiheitsgrad. Und am Ende gucken wir eben auf die Differenz, also die Freiheitsgrade, die uns quasi noch übrig bleiben, und die sollten eben hinreichend groß sein. Also insbesondere geht es darum, dass man ein vernünftiges Verhältnis hat zwischen der Komplexität des Modells, also der Anzahl der Parameter, die ich schätze, und den Zeilen im Datensatz, die ich habe. Und wenn das gegeben ist, ist schon mal eine Voraussetzung, also die ist leider noch nicht notwendig und hinreichend gegeben, dann gibt es immer noch Fallstricke, aber das ist zumindest schon mal ein Indikator, auf den man gucken kann. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn zu schauen, verbrauche ich irgendwie zu viele Parameter für irgendwas? Und genau, da gibt es auf jeden Fall ein paar Ursachen, die man sich angucken kann.
Genau, und neben dem zu geringen, zu kleinen Datensatz, der uns einfach zu wenig Freiheitsgrade liefert, kann man natürlich auch zu viele Freiheitsgrade verbrauchen, zum Beispiel indem man sehr viele Variablen oder auch Features genannt drin hat. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn man viele kategoriale Variablen drin hat und die als Dummies kodiert. Das heißt, dann wird ja eine Variable, die ein paar Kategorien hat, gleich zu ganz vielen Spalten, ganz vielen Variablen. Man könnte das sogar so extrem auf die Spitze treiben, dass man mit den Variablen, die man reinnimmt, die Daten perfekt erklären kann, in den Trainingsdaten, bringt einem dann überhaupt nichts auf neuen Daten.
Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr häufiger Grund, weil es ziemlich oft vorkommt, dass solche Variablen in den Datensatz reinrutschen, und oft merkt man das auch gar nicht, wenn man so im Bereich deskriptive Statistik so ein bisschen zu flott unterwegs ist. Dann hat man irgendwelche Features wie Farbe, wo man vielleicht sowas wie Rot, Grün, Blau, Gelb etc. drin erwartet, und wenn man dann genau drauf guckt, sind da irgendwie 40 Ausprägungen drin, und davon haben dann irgendwie 35 treten so gut wie nie auf. Und also sowas passiert durchaus häufig, auch wenn es um irgendwelche Artikelkategorien etc. geht, ist es immer sehr, sehr sinnvoll, bei kategoriellen Variablen sich anzugucken, wie viele Ausprägungen habe ich da drin und wie oft treten die einzelnen Ausprägungen auf. Und dann muss man halt häufig eben nochmal im ETL die Daten eben so ein bisschen aufbereiten, also gegebenenfalls Kategorien dann zu Sonstiges zusammenlegen oder sich dann eben doch nochmal inhaltlich damit auseinandersetzen, wie man bestimmte Kategorien dann nochmal sinnvoll gruppieren kann, um dann ein vernünftiges Verhältnis von Ausprägung und Beobachtung innerhalb dieser Ausprägung zu kriegen.
Und ja, wie du sagst, wir suchen eine sinnvolle Lösung, aber das heißt nicht, dass Dummy-Kodierung an sich schlecht ist und man das vermeiden sollte oder so. Also die ist ja oft ganz sinnvoll.
Total.
Was auch zu vielen Variablen führen kann, ist, wenn man sehr tiefe Interaktionen drin hat oder einfach zu viele Interaktionen zwischen den Variablen. Und was auch reinhauen kann, sind einzelne Ausreißer. Wenn das Modell eben zu flexibel ist, dann sind es oft die einzelnen Ausreißer, die einen Zusammenhang scheinbar mit reinbringen, der aber in Wirklichkeit nicht da ist.
Und das mit der zu tiefen Interaktion, also zu der Zeit, wo ich das mal gelernt habe, war das gar nicht so ein großes Thema, weil da hat man ja vieles noch von Hand gemacht. Jetzt gibt es sehr viele Machine Learning Modelle, wo es ja durchaus ganz üblich ist, einfach zu sagen, ach, probier mal alles durch bis zu einer Interaktionstiefe von 3, 4 oder gar 5. Ne? Und gerade wenn man dann noch solche spaßigen kategorialen Variablen mit vielen Ausprägungen drin hat, dann geht's da auf jeden Fall schon richtig rund. Und da lohnt sich's dann doch nochmal mit diesen klassischen Aspekten wie Freiheitsgraden zu hantieren und sich eben anzugucken, wie sinnvoll ist das, was da passiert, wenn man natürlich auch sagen muss, dass ja auch moderne, gute Methoden eben total gut da drin sind, die Anzahl der Effekte, die dann wirklich am Ende im Modell landen, wieder zu reduzieren. Aber da sagst du ja auch noch was dazu.
Wir beide. also die Interaktionstiefe ist ja ein Punkt, den man kennt, den man beliebig hochschrauben kann, zum Beispiel im XGBoost-Modell. Aber es sind auch noch andere Sachen, die man in den typischen Machine Learning-Ansätzen beachten muss. Man könnte zum Beispiel in einem baumbasierten Modell zu viele Splits, also eine zu hohe Baumtiefe oder zu viele Bäume zulassen. Und auch das macht das Modell dann einfach sehr flexibel. Und gerade wenn man vielleicht einen eher kleinen Datensatz hat, dann kann das eben zu Overfitting führen. Und jetzt haben wir eigentlich noch hier drei Punkte, die gehen so ein bisschen weg von dem rein technischen und gehen mehr auch schon in Richtung Inhalt der Daten und Datenverständnis.
Ja, also ein Punkt geht in Richtung der Saisonalitäten. Das ist was, was man sich, glaube ich, auch ganz gut anschauen kann, wenn man die verlinkte Webseite sich anschaut. Da sind nämlich ja im Wesentlichen Beispiele mit Zeitreihen. Und da ist eigentlich immer klar, wenn diese Zeitreihen länger werden, dann wird dieser Zusammenhang, der ja eben nicht kausal, sondern nur rein zufällig ist, irgendwann nicht mehr gelten. Das heißt, also wenn meine Zeitreihen lang genug sind, oder generell der Datenzeitraum lang genug ist, dann verschwinden eben zumindest einige dieser Probleme auch. Ein anderes Thema ist das beliebte Thema Repräsentativität, mit dem man sich natürlich so in der klassischen Statistik auch gerne auseinandersetzt. Im Bereich Data Science ist das deutlich weniger relevant. Viele Leute denken, dass es generell nicht relevant ist, wenn man einfach nur viele Daten hat. Das ist unserer Erfahrung nach leider so nicht richtig. Denn auch bei vielen Daten ist es so, wenn ich grundsätzlich Probleme mit der Repräsentativität habe, wenn also meine Daten nicht die Menge an Untersuchungseinheiten widerspiegeln, über die ich eigentlich Aussagen treffen will, dann hilft es auch nicht, dass es viele Daten sind. Das Problem bleibt bestehen. Darüber haben wir, glaube ich, sogar in der ersten Folge des Podcasts mal intensiver gesprochen. Und den letzten Punkt überlasse ich dir. Und da du schon vorab gesagt hast, dass es drei sind, haben wir irgendwie jetzt auch ein bisschen verraten, dass wir uns ja sogar vorbereiten auf den Podcast.
Ja, das dritte ist eigentlich so ein bisschen eine Kombination aus beidem, nämlich wenn wir einen Datenzeitraum haben, der besondere Events beinhaltet und dadurch vielleicht Zusammenhänge zustande kommen, die es aber später gar nicht mehr gibt, dann ist das natürlich auch ein Problem. Und generell, was besondere Events in Trainingszeiträumen betrifft, haben wir uns natürlich in den letzten Monaten oft genug den Kopf zerbrochen, weil fast alle Daten, die irgendwie reinkommen, die Corona-Zeit beinhalten. Da gibt's aber natürlich auch Lösungen und man muss es eben berücksichtigen und nicht einfach irgendwie denken, ja, wird schon passen. Oder manchmal weiß man es vielleicht auch nicht. Und das ist auch was, was man in der Datenvalidierung dann gut feststellen kann, wenn man plötzlich irgendwelche merkwürdigen Muster sieht und erstmal nochmal mit den Leuten spricht, die sich mit den Daten richtig gut auskennen.
Ja, jetzt haben wir so ein ganz bisschen gemeckert und gesagt, was alles schief gehen kann. Jetzt sollten wir natürlich irgendwie auch sagen, was können wir dagegen tun? Worauf muss man achten, damit man kein Overfitting-Opfer wird?
Einiges haben wir schon angeschnitten. Aus dem, was wir gerade gesagt haben, ergibt sich natürlich direkt, dass wir repräsentative Daten wählen sollten, beispielsweise vielfältige Datenpunkte oder wenn es um Zeiträume geht, dass wir Saisonalitäten im Kopf behalten. Wenn es zum Beispiel Saisonalitäten über das Jahr gibt, dann sollte der Zeitraum mindestens ein Jahr sein oder zwei oder drei Jahre, aber nicht 9 Monate oder bei 1,5 Jahren muss man auch noch ein bisschen aufpassen.
Und vielleicht gerade nochmal, also viele Leute sind ja auch so im Bereich eher Online-Testing, AB-Tests und so unterwegs, ne? Und wenn man da in der dankbaren Situation ist, eine traffic-starke Webseite zu haben, dann ist es ja so, dass man die Fallzahlen, die man für die Signifikanz braucht, oft schon irgendwie an 1-2 Tagen zusammengesammelt bekommt. Und das würde dann jetzt hier heißen, dass es vielleicht mal sinnvoll sein könnte, den Test dann trotzdem eine Woche laufen zu lassen, dass man zumindest dieses stark ausgeprägte Saisonalitätenmuster, verschiedene Werktage versus Wochenende nochmal mitnimmt. Dann hätte man sonst auch schon Overfitting, wenn man jetzt einfach sich an dem Muster eines Tages aufhängt. Und das ist aber gar nicht unbedingt generalisierbar.
Wenn wir dann wieder zurückdenken an das Thema Modell, dann können wir verschiedene Sachen versuchen, um das Modell davon abzuhalten, sich zu sehr an die Daten anzupassen. Beispielsweise kann man die Anzahl der Variablen reduzieren, Variablen rausnehmen, die wahrscheinlich sowieso nichts bringen. Man kann die Größe der Koeffizienten begrenzen über Penalisierungsansätze, darüber sprechen wir gleich nochmal. Und man kann auch an den verschiedenen Stellen noch schrauben, die die Flexibilität des Modells reduzieren, also beispielsweise über die Baumtiefe und andere Hyperparameter, wie man die nennt. Und generell ist es auch wichtig, keine zu komplexe Modellklasse zu wählen, wenn die Daten das nicht hergeben. Also zum Beispiel ein XGBoost-Modell auf einen sehr kleinen Datensatz mit nur 100 Zeilen zu werfen, bringt uns wahrscheinlich keinen Nutzen und wir haben dann ein riesen Overfitting-Problem, das schwer zu handeln ist. In dem Fall würde man besser auf einen linearen Regressionsansatz gehen, der simpler ist.
Ja, insgesamt versuchen ja eigentlich die Modelle uns schon zu helfen, weil sie ja oft eben auch so gebastelt sind, dass sie eben auf der einen Seite natürlich versuchen, einen möglichst guten Fit an die Daten zu bekommen, aber gleichzeitig eben dann auch immer einen Strafterm beinhalten für die Komplexität. Und das wird ja auch schon versucht, zu einem Ausgleich zu bekommen. Was das Modell aber eben nicht so gut kann wie Menschen, ist eben zu gucken, sind Dinge wirklich sinnvoll oder nicht. Und dann sind wir wieder bei den Beispielen aus der Webseite. Korrelation ist ja da in vielen Fällen vorhanden, aber man erkennt eben in vielen Fällen, das kann kein kausaler Zusammenhang sein und das ist eben was, was man nur rausfindet, wenn man den Modellen so ein bisschen über die Schulter guckt. Das geht aber natürlich genauso gut bei Machine Learning Modellen. Da haben wir ja eben auch die Möglichkeit mittels XAI, Steffens Lieblingsthema, kommt bestimmt auch bald mal wieder was dazu, auch bei den Machine Learning Modellen zu gucken, was passiert da eigentlich unter der Haube.
Ja, ich musste auch an meine Zeit im Psychologiestudium zurückdenken. Da wurde ja auch im Studium schon viel empirische Forschung gemacht. Und da war eigentlich immer so klar, okay, wir haben auf jeden Fall nur wenige Fallzahlen, weil wir mussten ja immer ganz viele Leute dann einsammeln, die irgendwie an diesen Studien teilnehmen. Und da wären wir dann niemals auf die Idee gekommen, einfach mal 20, 30, 50 Variablen da reinzuhauen. Wäre völlig unsinnig gewesen. Und jetzt bei dem, was wir hier machen, ist die Situation oft eine andere, dass wir eben eine große Menge Daten haben, was auch grundsätzlich eine gute Voraussetzung ist, um auch komplexe Modelle zu verwenden. Trotzdem muss man dabei bestimmte Dinge beachten, damit wir kein Overfitting-Problem haben, was diese Modelle eben liefern könnten. Also beispielsweise, ich hatte eben schon gesagt, es gibt Regressionsansätze und da kann man sogar noch ein Stück weitergehen, statt der einfachen linearen Regression eine Ridge- oder Lasso-Regression zu nehmen. Und dabei wird das Modell nicht nur dafür bestraft, wenn es die Daten nicht so genau erklären kann, sondern auch dafür, wenn die Koeffizienten zu groß werden. Das heißt, das Modell muss jetzt ein perfektes Gleichgewicht finden. Wenn wir jetzt die Strafe auf die Koeffizienten zu stark machen, dann wird das Modell zu ungenau. Dann hat es überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit zu lernen und die Zusammenhänge in den Daten zu erkennen. Wenn wir aber zu wenig Bestrafung machen, dann passiert eben genau das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Das Modell ist zu flexibel, kann quasi machen, was es will und kann sich einfach perfekt an die Daten anpassen. Und in dem Fall müssen wir eben schauen, dass wir hier den perfekten Weg finden und darüber sprechen wir auch gleich nochmal.
Genau, ganz klassisch gibt's ja noch dieses Occam's Razor-Prinzip, was ja auch so im Statistikstudium ganz beliebt ist, von dem auch nicht jeder was gehört hat. Also grundsätzlich ist die Idee, dass ein Modell halt so sparsam wie möglich parametrisiert sein sollte und eben genauso viele Parameter enthält wie nötig. Das klingt jetzt aber alles so, als müsste man wahnsinnig viel per Hand machen. Und es ist natürlich aber so, dass es eben auch noch ein paar Mittel gibt, die zumindest sehr solide Indikatoren bieten, um rauszufinden, ob man hier ein Problem mit Overfitting hat. Und allen voran ist das natürlich der Train-Test-Split.
Genau, dann nimmt man sich nämlich erstmal nur einen Teil der Daten, die sogenannten Trainingsdaten, und darauf probiert man ein Modell aus oder auch mehrere mit verschiedenen Hyperparametern beispielsweise. Und auf den anderen Daten, die man vorher zur Seite gelegt hat, die sind ja ganz neu für das Modell. Das hat die nie gesehen und darauf wurde das Modell nicht trainiert. Und darauf kann man dann schauen, wie gut funktioniert unser Modell eigentlich auf neuen Daten. Oft nimmt man da beispielsweise 20% neue Daten und das nennt man dann auch oft die Holdout-Methode, weil man die Daten eben zurückhält für später.
Genau, jetzt gibt es natürlich noch so die unglückliche Situation, also vielleicht jetzt nicht so bei vielen Problemstellungen, die wir jetzt bearbeiten, weil wir dann eher so im Big Data-Bereich sind, aber oft sind die Daten knapp, dann tut es natürlich wahnsinnig weh, wenn man jetzt nicht alle Daten nutzen kann, aber dann gibt es ja auch Methoden, die man anwenden kann.
Man könnte nämlich zum Beispiel nicht 20% der Daten zurücklegen, sondern einfach nur einen Datenpunkt. Ist natürlich noch nicht so aussagekräftig, aber deswegen kann man das ja mit jedem Datenpunkt einmal machen. Also man kann ganz oft immer das Modell auf allen Daten bis auf einen Datenpunkt trainieren und dann auf diesem einen Datenpunkt schauen, wie gut ist die Prognose. Das nennt man dann auch die Leave One Out Cross-Validation oder Kreuzvalidierung. Und wenn man jetzt eben so glücklich ist, dass man viele Daten hat, dann kann man statt immer nur einen Punkt wegzulassen, auch zum Beispiel immer 20% weglassen, aber das dann halt so machen, dass jeder Datenpunkt einmal in den Testdaten ist. Also dann würden wir es quasi 5-mal rechnen und jedes Mal haben wir 80% Trainingsdaten und 20% Testdaten. Dann kriegen wir 5-mal unsere Gütemaße, zum Beispiel das R-Quadrat, und die können wir dann mitteln.
Genau, und generell ist es hierbei eben immer alarmierend, wenn der In-Sample-Fit irgendwie deutlich höher ist als der Out-of-Sample-Fit. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sich recht sicher sein, dass es ein Problem gibt, was in Richtung Overfitting geht. Und generell ist das eigentlich, also aus unserer Sicht, so ein ganz wesentliches Qualitätsmerkmal. Also wer einfach einen simplen In-Sample-Fit macht und Güten angibt, die nicht Out-of-Sample sind, diese Person arbeitet eigentlich in den wenigsten Fällen seriös. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Güteangaben eben immer auch wirklich durch Out-of-Sample-Validierung zustande gekommen sind. Umgekehrt, wenn das der Fall ist, kann man sich relativ sicher sein. Es gibt natürlich immer noch ein paar tückische Fehler, nächstes Thema dann, die man so nicht erschlägt. Aber das ist ein ganz wesentliches Qualitätsmerkmal, um eben sicherzugehen, dass eine Analyse nicht nur auf dem Papier schön ausschaut, sondern eben auch in echt dann gute Ergebnisse liefert.
Kleiner Exkurs, wenn die In-Sample-Güte viel schlechter ist als die Out-of-Sample-Güte, dann muss man sich natürlich aufwundern und meiner Erfahrung nach hat man dann am allerhäufigsten noch einen Fehler im Code.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten großen Themenblock und der ist noch so ein bisschen kniffliger und da ist es tatsächlich so ein bisschen schwierig, sich überhaupt also zu erschließen, wo da das Problem liegt, weil es klingt eigentlich am Anfang so, als wäre das ein wirklich ganz extrem dummer Fehler. Und tatsächlich ist es in der Praxis so, dass das durchaus häufig vorkommen kann. Und zwar geht es um Data Leakage oder auch Information Leakage genannt. Und es ist ja grundsätzlich so, dass viele Analysen auch irgendwie eine zeitliche Komponente haben. Und sei es, dass wir eben sagen, Daten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sind sie halt verfügbar, wenn wir später eine Prognose erstellen und dann passieren Dinge. Zum Beispiel machen wir eine Prognose, was passiert in 2 Wochen. Bleiben wir bei dem Retourenbeispiel, was du, glaube ich, auch schon mal kurz gebracht hast. Es wird jetzt irgendwas bestellt. Wir berechnen eine Retourenwahrscheinlichkeit für die nächsten 2 Wochen. Und dann kann man natürlich nach 2 Wochen sehen, gab es wirklich eine Retoure, ja oder nein. Und wenn ich das jetzt natürlich vorab evaluieren will, dann würde ich ja auch ein Train-Test-Split machen und das würde ich in der Regel, weil hier eine zeitliche Komponente drin ist, rollierend machen. Das heißt, ich würde, wenn ich ausreichend Historie habe, zum Beispiel 1 Jahr zurückgehen, dann würde ich mir alle Daten nehmen, die ich zu dem Zeitpunkt habe, auf aktuelle Bestellung gucken, für die eine Prognose machen, dann, und jetzt der Punkt, für diese Prognose darf ich natürlich nur Daten benutzen, die zu dem Zeitpunkt auch bekannt sind, dann gehe ich 2 Wochen in die Zukunft und gucke dann, was habe ich jetzt tatsächlich für Retouren gehabt, kann das dann abgleichen mit meiner Prognose und wiederhole das Ganze dann immer weiter, bis ich im Jetzt angekommen bin. Und das gibt mir dann einen ganz guten Ausblick, wie das Modell eigentlich performt. Und dabei ist total logisch, dass ich natürlich auf gar keinen Fall, wenn ich so validiere, Daten aus der Zukunft benutzen darf. Und da ist aber die Tücke, dass ich ja tendenziell Daten aus der Zukunft habe, weil ich ja einen rollierenden Zeitraum habe und es also im Wesentlichen darum geht, dass ich in der Datenvorbereitung immer darauf achte, dass mir keine Informationen aus der Zukunft mit reinrutschen. Und vielleicht mal ein praktisches Beispiel, wie sowas passieren kann, damit ihr nicht denkt, wir wären hier total bescheuert und machen ganz, ganz doofe Fehler. Ein ganz spannendes Beispiel, was uns mal berichtet wurde. Da ging es um eine Prognose eher aus dem Luxussegment, wo so Güter, die eher selten gekauft werden, also vielleicht 2 Jahre wäre schon hochfrequent, typischerweise vielleicht eher so alle 10 Jahre. Und da hat er mal eine Unternehmensberatung ein Prognosemodell erstellt und dieses Modell hatte eine ganz gute, recht beeindruckende Güte. Und irgendwann sollte das dem Vorstand dann nochmal vorgestellt werden. Und dann hat der interne Ansprechpartner für dieses Projekt, wollte das nochmal mit aktuellen Daten nachberechnen, um eben keine älteren Daten da vorzustellen, hat das mal schnell nachprogrammiert und plötzlich funktionierte da gar nichts mehr. Und wie sich dann rausstellte, die Ursache war, dass in diesem Datensatz als ein wesentlicher Prädiktor, wie sich dann rausstellte, der wesentliche Prädiktor, eine Kundensegmentierung enthalten war. Und diese Kundensegmentierung wurde eben nicht korrekt immer zu diesem Zeitpunkt berechnet, sondern die wurde einfach fix eingespielt. Und das führte eben dazu, dass Kunden, die irgendwas Teures in der fiktiven Zukunft gekauft haben, natürlich schon in einem High-Value-Segment drin waren. Und dieses Segment wurde dann halt zum, für die Prädiktion benutzt. Und so war das irgendwie so eine self-fulfilling prophecy. Und wenn man das korrigiert hat, war plötzlich die Modellgüte, wenn man sie jetzt als R-Quadrat übersetzt, in der Größenordnung von 0, will heißen, dass quasi der gesamte Erklärungsgehalt von dieser einen Variable kam, und der kam nicht wirklich von der Variable, sondern eben durch Information Leakage, weil sie Informationen aus der Zukunft enthielt. Und unsere Erfahrung ist tatsächlich die, dass es ganz oft Situationen gibt, die wo man richtig lange auch mit dem Kunden diskutieren muss, weil man sich wirklich unsicher ist, ist das jetzt eine Form von Information Leakage oder nicht? Also sind das Informationen, die man vorab haben darf, oder sagt uns das, ist da irgendwas enthalten, was eigentlich eine Information aus der Zukunft ist, so Science-Fiction-mäßig das jetzt klingen mag?
Ja, es ist echt, solche Einflüsse können auch denkbar sein, sowas wie Kundenzufriedenheit oder so, die dann, das kommt vielleicht aus irgendeiner anderen Tabelle von einer anderen Abteilung und wird dann dran gejoint, und dann denkt man, cool, ich nehme das Feature, und da muss man echt genau aufpassen und die Daten richtig gut verstehen. Und was ich hier ganz wichtig finde, ist, das ist nicht nur bei klassischen Zeitreihen so. Also man denkt ja dann oft bei Zeitreihen, okay, da muss ich dann halt, klar, bei Zeitreihen muss ich zeitlich splitten und das alles berücksichtigen. Aber eigentlich ist es immer dann wichtig, wenn man eine Prognose machen will, weil sich Zusammenhänge eben auch stetig ändern können, auch wenn man nicht auf eine Zeitreihe guckt.
Und ein böses Thema, du hast ja gesagt, man muss es sich genau angucken, ist eben halt auch das Thema Dokumentation, ne? Oft sind Dinge gar nicht so genau dokumentiert, und man kann, wenn man einfach Daten exportiert bekommt, das gilt sowohl für externe Dienstleister wie uns, als aber eben auch für Leute, die im Unternehmen arbeiten, da ist es gar nicht unbedingt immer ersichtlich, ist eine Information eigentlich historisiert, wie ist die berechnet worden. Und das ist natürlich dann oft auch so eine Faulheitssache, wenn ich da einfach so eine Kundensegmentierung sehe, wo halt nur das aktuelle Segment da ist, aber steht halt nirgends, wie man die Segmente eigentlich berechnet, dann kann ich das ja gar nicht neu berechnen. Und gut, da müsste trotzdem eine Alarmglocke angehen, aber also es sind auf jeden Fall Faktoren, die dieses Problem noch befördern können.
Ja, im Prinzip muss man leider sagen, wenn man ganz sicher sein will, dann muss man eigentlich auf den Live-Betrieb warten und dann testen und gucken, wie gut das Modell dann noch funktioniert.
Ja, das ist nämlich tatsächlich der große Unterschied zum klassischen Overfitting. Ne? Das kann man, glaube ich, wenn man so einen Split ordentlich programmiert, ganz gut erkennen. Hier ist es in besonders krassen Fällen so, wo halt die Dokumentation nicht hilft, es zu verstehen, und wo vielleicht auch die Logik dann an Grenzen gelangt, dass es tatsächlich durchrutschen kann.
Ich habe, glaube ich, zu Data Leakage nichts mehr weiter zu sagen. Hast du noch was?
Also ich glaube, ganz wesentlicher Punkt hier, das Problem ist deutlich häufiger in der Praxis anzutreffen, als man vermuten würde, und man sollte es auch nicht abtun, weil es klingt am Anfang nach total blöden Fehler, aber so unserer Erfahrung nach ist das eigentlich wirklich das kniffligere Problem, in dem Sinne, dass wir schon viele längliche Diskussionen, auch angeregte Diskussionen mit Kundinnen darüber geführt haben, ob es hier jetzt ein Data Leakage Problem bei einer Variable geben könnte oder nicht, weil das ist wirklich, Entschuldigung, wenn ich es nochmal sage, alles andere als trivial. Also, und es lohnt sich eben, das kritisch zu hinterfragen. Und also der beste Indikator hier ist eben immer noch, wenn Dinge wie so too good to be true sind. Ne, das war auch bei dem Beispiel so. Also wenn man halt ein Modell hat und wir haben einen erheblichen Erklärungsgehalt auf einer Variable, das scheint uns nicht so ganz plausibel, dann lohnt es sich, das zu hinterfragen und sich nicht einfach zu freuen und zu sagen, oh schön, nehmen wir mit, das könnte so ein Problem sein. Und wie gesagt, im Live-Betrieb fliegt es einem um die Ohren. Ja, dann war ja angekündigt, bevor wir zum Fazit kommen, noch so eine Art FAQ. Und wir haben über Overfitting gesprochen. Du hattest es ja schon ganz kurz erwähnt. Es kann auch in die andere Richtung gehen.
Ja, was ist denn eigentlich mit Underfitting? Das gibt's natürlich auch. Das passiert dann, wenn wir unser Modell so gestaltet haben, dass es zu unflexibel ist, um die Daten zu beschreiben. Also beispielsweise, wenn wir eine zu starke Regularisierung drin haben, wenn zu strenge Hyperparameter, oder auch wenn wir einfach fehlende Variablen haben, also wir haben Variablen, die eigentlich wichtig sind, nicht ins Modell aufgenommen, oder unsere Modellklasse ist zu starr, zu unflexibel. Es gibt beispielsweise nichtlineare, zum Beispiel quadratische Zusammenhänge oder Interaktionen, aber wir haben nur eine einfache lineare Regression, die das alles noch nicht abbilden kann, wo wir die Variablen einfach nur so reingesetzt haben, wie sie sind. Und was kann man dagegen tun? Zum Teil sind das dieselben Ansätze wie beim Overfitting, denn auch hier kann man, indem man die Hyperparameter sinnvoll optimiert, mit Kreuzvalidierung arbeitet und so weiter, ein Modell finden, das eben Occam's Razor zwar möglichst simpel ist, aber gut genug, um die Daten zu erklären. Und da ja, müssen wir einfach denselben Sweet Spot finden, wie vorher auch, der zwischen Over- und Underfitting sitzt. Und oft macht es auch Sinn, sachlogisch ranzugehen und ein Modell zu wählen, das passt. Weil wenn wir schon wissen, dass irgendwo eine Interaktion oder ein nichtlinearer Zusammenhang sein muss, dann macht es Sinn, das auch dem Modell gleich zu ermöglichen.
Ja, dann hatten wir uns noch überlegt, woran erkenne ich Overfitting und Data Leakage? Das hatten wir im Grunde genommen ja schon gesagt. Beim Overfitting ist es relativ einfach, wenn wir eine ordentliche Out-of-Sample-Validierung machen und dann sehen, dass die Out-of-Sample-Güte deutlich schlechter ist als die In-Sample, dann haben wir es wahrscheinlich mit Overfitting zu tun. Bei Data Leakage, hatten wir schon gesagt, ist es deutlich schwieriger, weil sich es halt oft einfach versteckt in den Daten. Und das, was am besten funktioniert, ist tatsächlich, sich Variablen anzugucken, die einen relativ hohen Erklärungsgehalt haben, weil da ist natürlich das Risiko dann irgendwo auch am größten. Also weil das Problem natürlich genauso gut an anderer Stelle auftreten kann, nur wenn die Variable eh keinen Erklärungsgehalt hat, kann der Effekt, glaube ich, auch nicht so dramatisch sein. Und dann das eben nochmal sehr genau zu hinterfragen. Und das ist wirklich ein logischer Prozess, wo es sehr hilfreich ist, wenn man eben auch Informationen darüber hat, wie die Variable berechnet wurde, was da für Daten drin sind und eben auch nochmal Expertinnen hinzuziehen kann gegebenenfalls. Das ist oft tatsächlich ein reger Diskussionsprozess. Und ja, was man eben einfach oft sieht, ist, wenn Dinge einfach zu schön sind, um wahr zu sein, dann ist das selten ein Wunder, sondern meistens ein Fehler, der in diese Richtung geht. Also auch da, bevor man sich freut, lohnt es sich nochmal, das kritisch zu hinterfragen. Und leider ist es dann oft so, dass sich der Fehler dann eben als Overfitting oder eben auch Data Leakage herausstellt. Aber ist es ja trotzdem gut, wenn man ihn findet.
Und dann würde ich gerne noch einmal auf einen Punkt eingehen, über den ich schon häufiger mit Leuten diskutiert habe, die gesagt haben, ja, aber ich habe ja gar keine Zeitreihe. Ich habe doch nur hier Daten über einen längeren Zeitraum, aber ich habe keine Zeitreihe. Muss ich denn jetzt trotzdem zeitlich splitten? Ich kann doch dann zufällig splitten, weil es keine Zeitreihe ist. Und wie ich eben schon gesagt habe, auch dann ist es wichtig, zeitlich zu splitten, weil sich die Zusammenhangsstruktur eben ändern kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an so ein Beispiel denken wie Betrugserkennung, dann ändern sich auch die Betrugsmaschen über die Zeit. Und wenn ich jetzt mein Modell auf den Jahren 20 bis 22 antrainiert habe, dann wird 2023 Betrug häufig entdecken, aber die neuen Maschen kennt's noch nicht. Und deswegen ist es aber wichtig, dass wir den Split zeitlich machen, damit wir das eben auch mit abbilden, dass das Modell nicht ganz so super gut sein kann, weil sich eben immer wieder neue Zusammenhänge in den Daten bilden. Wenn jetzt der Zeitraum wirklich sehr, sehr kurz ist und es keine Saisonalitäten gibt, dann kann man vielleicht eine Ausnahme machen und zufällig splitten. Wir haben aber auch tatsächlich das mal selbst verglichen in einem Projekt. Da haben wir geprüft, ob bestimmte Anträge im Gesundheitswesen korrekt gestellt waren. Und man hat da auch einen Unterschied gesehen, der war nicht dramatisch. Also in beiden Fällen hat das Modell gut funktioniert, aber der Unterschied war deutlich. Und es wäre da wirklich blöd, wenn man eben denkt, das Modell ist besser, als es wirklich ist. Und nachher im Live-Betrieb wundert man sich. Ja, Amit, was mache ich denn jetzt, wenn ich einfach zu wenig Daten habe für die ganze Splitterei? Kann ich da noch sein lassen?
Ja, würden wir jetzt nicht zu raten. Also tatsächlich ist es ja so, dass Leute, die so im Big Data Umfeld arbeiten, können sich wenig vorstellen, was für Sorgen man hat, wenn man vielleicht in der klinischen Forschung ist, wo eine Beobachtung 50.000 Euro oder so kostet und man dann mit Datensätzen von N gleich 20 hantiert. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Trotzdem ist es natürlich auch bei kleinen Stichproben Best Practice, das umzusetzen. Und Mira, du hattest ja vorhin über die Leave-One-Out-Methode gesprochen. Das ist was, was eben auch bei kleinen Datensätzen geht. Und man kann es ja auch zusätzlich rechnen. Also eine Möglichkeit wäre, um bei dem Beispiel N gleich 20 zu bleiben. Ich validiere das immerhin mit der Leave-One-Out-Methode. Und dann kann ich es ja auch nochmal mit dem vollen Datensatz rechnen und eben einerseits nochmal gucken, gibt es Unterschiede in der Güte und eben auch nochmal die Koeffizienten vergleichen. Wenn es keinen großen Unterschied in der Güte gibt und auch die Koeffizienten sich nicht groß verändern, dann kann ich ja am Ende auch mit n gleich 20 arbeiten, habe aber trotzdem zumindest überprüft, ob ich hier ein Problem haben könnte. Aber so generell muss man natürlich sagen, wenn ich mehr Daten habe, ist es noch mal ein bisschen einfacher, wenn das einfach nicht der Engpass ist. Wobei wir ja an anderer Stelle auch immer wieder festgestellt haben, bei mehr Daten haben wir dann oft das Problem Fluch der Dimensionalität. Dann tritt das vielleicht nicht mehr auf dem Gesamtdatensatz auf. Aber die gleichen Probleme können natürlich immer noch in bestimmten Teildatensätzen oder Folds auftreten. Und da kann man ihn auch aufsitzen. Also deswegen ist es so oder so sinnvoll, das immer zu machen. Und weder große Daten noch kleine Daten sind da eine gute Ausrede, die man hat. Ja, dann ist ja auch in der klassischen Statistik noch ein beliebtes Thema Signifikanz. Das spielt im Big-Data-Umfeld ja nicht mehr so eine Rolle, zumindest nicht, wenn wir jetzt hier ganz klassisch auf den P-Wert schauen. Jetzt könnte man denken, vielleicht rettet uns der P-Wert oder fliegt er uns um die Ohren, kann man da was sagen?
Leider nicht. Klingt ja schön. Könnte man denn sagen, naja, wenn das jetzt signifikant ist, dann kann es ja nicht Overfitting sein, dann ist es ja echt da. Leider werden auch beim Overfitting dann oft Zusammenhänge als signifikant eingestuft, die es eigentlich nicht sind, weil eben das zufällig in den Daten jetzt hier drin ist und das Modell das findet und dann vielleicht auch als signifikant kennzeichnet, aber wir können uns darauf nicht verlassen und den P-Wert irgendwie als Ass im Ärmel nochmal zücken.
Ja, dann denke ich, können wir zum Fazit kommen.
Mir ist tatsächlich noch ein kleiner Punkt
eingefallen. Verzeihung, dann.
Und zwar haben wir ja jetzt eigentlich immer nur von Trainings- und Testdaten gesprochen. Und eigentlich macht man oft sogar einen Dreier-Split, also nicht nur Trainings- und Testdaten, sondern dann hat man ja das Problem, dass gerade wenn man eine Kreuzvalidierung macht und macht vielleicht eine Five-Fold-Kreuzvalidierung, dann sind am Ende doch alle Daten irgendwann mal in dem Training gewesen. Und wenn man sich damit dann zum Beispiel Hyperparameter ermittelt, die optimal sind, sind die ja doch irgendwie nochmal an die Daten angepasst. Und deswegen ist die ganz saubere Methode, wenn man genug Daten hat, dass man nochmal einen Satz Daten ganz zur Seite legt und ganz am Ende nochmal verwendet. Dann hat man also einmal Trainingsdaten, um Zusammenhänge zu lernen, dann die sogenannten Validierungsdaten, um zu gucken, mit welchen Hyperparametern denn das Modell am besten wird. Und wenn man dann wirklich fertig ist und sich für Hyperparameter entschieden hat und für eine Modellkonfiguration, dann schnappt man sich noch einmal den letzten Datensatz, die Testdaten, und evaluiert darauf das finale Modell, um noch einmal die Güte zu berechnen. Da werden übrigens die Begriffe Validierung und Test auch manchmal vertauscht, weil man quasi sagt, man testet erst die Modelle und validiert dann noch einmal am Ende. Ganz korrekt ist Train, Validation, Test. Hauptsache, man weiß, wovon die andere Person spricht, egal wie man es nennt.
Dann mache ich den zweiten Anlauf zum Fazit. Genau, aus unserer Sicht ist das ein super kritisches Thema. Auch deswegen, weil man ja auf die Güte des Modells guckt. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und das Fiese hier dran ist ja, wenn ich die Regeln missachte, also nichts gegen Overfitting tue und auch nichts gegen Data Leakage tue, dann habe ich ja auf dem Papier eine bessere Modellgüte. Und damit sehe ich dann natürlich irgendwie auch besser aus erstmal, wenn ich das irgendwie intern vorstelle. Und dass ich da eigentlich schlechte Arbeit geleistet habe, wenn ich es einfach nicht gemerkt habe oder geflunkert habe, wenn ich es bewusst falsch gemacht habe, das fällt eigentlich nicht auf, wenn es nicht hinterfragt wird und wenn das Modell halt nicht in Production geht und es dann irgendwann auffällt. Also, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass es eben auch Teil der Datenkultur sein muss, darauf zu achten, also eben nicht einfach eine Kultur zu schaffen, wo man belohnt wird, wenn man so tolle Präsentationen hat, die ganz bunt sind und wo man dann einfach erzählt, wie toll die Ergebnisse sind und niemand hinterfragt das. Also ich glaube, es gehört dazu und es ist eine schlechte Kultur, wenn überhaupt von Güten gesprochen wird, die nicht out of sample berechnet wurden. Ein anderer wesentlicher Aspekt, der ja auch eher als unsexy gilt, ist, wir haben viel darüber gesprochen, wenn man Korrelation und Kausalität auseinanderhalten will, dann ist das im Moment eben immer noch ein bisschen händische Arbeit. Man muss sich die Ergebnisse angucken, man muss sich die Zusammenhänge angucken und man muss da in die Details gehen und Dinge hinterfragen. Das ist Arbeit und das gehört aber dazu, wenn das Ergebnis dann eben auch ordentlich werden soll. Und der andere Punkt bezieht sich ja dann auch noch auf die Frage, der Kategorien, das ist eben auch so ein häufiger Fallstrick, also auch da sehen wir, dass das einfach oft passiert, weil irgendwelche kategorialen Variablen mit in die Analyse genommen werden und überhaupt nicht geschaut wird, was passiert da eigentlich drin, und das ist halt auch keine Arbeit, die Spaß macht, erst recht nicht, wenn man findet, dass da viel zu viele Ausprägungen drin sind und einige Ausprägungen ganz dünn besetzt sind, dann ist es eher mühselig, das irgendwie sinnvoll zusammenzufassen und das loszuwerden und das auch in einer sinnvollen Weise zu tun. Aber all das ist einfach wichtig, wenn es um Qualität geht. Und am Ende, das ist ja so unsere Einschätzung, ist halt die Qualität, wenn die Modelle in Produktion gehen. Das ist das Entscheidende. Und das ist das, worauf man stolz sein sollte, wenn man da einen guten Wert erreicht. Und dann gehört es eben auch, diesen Weg zu gehen, auch wenn er so ein bisschen mühsam ist, und auf die Dinge zu achten, über die wir hier gesprochen haben.
Ich finde, das ist eigentlich auch wieder ein schönes Beispiel, wie sich so die klassisch statistische Sicht und die automatisiert Machine Learning Perspektive total gut ergänzen können, weil aus dem Machine Learning kommen eben diese Methoden, um Overfitting zu bekämpfen, um Hyperparameter sinnvoll auszuwählen und so weiter. Und aus der Statistik kommt dieser Blick, dass man, das kommt eben auch aus einer Zeit, da ging das alles noch nicht, da hatte man oft nicht so viele Daten und nicht so tolle Computer, und da war es dann noch viel wichtiger, ist es natürlich auch heute noch zu verstehen, was in den Daten passiert und wie die Zusammenhänge sind und wo Kausalität ist und wo nur eine Korrelation. Und wenn man das beides zusammenbringt, dann kann da, glaube ich, das ja viel mehr draus werden, als wenn man nur mit dem einen Blick auf die Daten schaut.
Und es macht ja auch ein bisschen Spaß, sich die Daten anzugucken, und man lernt was dabei. Und also auch gerade diese Diskussionen in Bezug auf Data Leakage, die sind wirklich auch oft spannend und bereichernd. Also das heißt, das ist nicht nur vertane Zeit, sondern im Gegenteil, das bringt spannende Erkenntnisse und es hilft der Qualität am Ende. Ja, Mira nickt. Das heißt, damit können wir dann zum Ende kommen. Natürlich nicht, ohne uns nochmal bei Sarah zu bedanken, die hier wieder im Hintergrund dafür sorgt, dass alles technisch reibungslos läuft, und natürlich auch bei euch, die ihr mal wieder zugeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Abonniert uns natürlich auch gerne, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Tschüss.